Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir haben schon viel in unserem Podcast über römische Kaiser gesprochen. Zum Beispiel über Marc Aurel, der vor 1800 Jahren ein Weltreich regierte und in dessen Regierungszeit die Porta Nigra, die Hauptsehenswürdigkeit unserer Stadt Trier, erbaut worden ist.
Ja, aber was wären Männer ohne die Frauen? Wir wollen heute mehr erfahren über Frauen in der Antike und über Faustina Minor, die Ehefrau des Kaisers Marc Aurel. Und hierfür können wir zwei Expertinnen bei uns begrüßen, die Historikerin Katharina Ackenheil und die Archäologin Helena Huber. Beide gehören dem Rheinischen Landesmuseum in Trier an, wo derzeit eine große Ausstellung über Marc Aurel läuft, haben an der Ausstellung mitgewirkt und an der Konzeption. Und ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja, Frauen in der Antike, dass es da keine Gleichberechtigung gegeben hat, das können wir schon jetzt verraten. Aber aus Ihrer Sicht, gibt es denn Ungleichheiten von damals, die es vielleicht heute auch noch gibt?
Ja, also Thema Gleichberechtigung, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also das ist ja auch heute noch ganz, ganz unterschiedlich, muss man ehrlich sagen. Es kommt darauf an, in welchem Land bin ich geboren, wo lebe ich vielleicht. Das heißt, auch da gibt es enorm große Unterschiede. In der Antike selbst, da muss man ganz klar sagen, gab es eine Sache, in der es ganz offensichtlich war, dass keine Gleichberechtigung herrscht. Frauen hatten keinerlei politisches Mitspracherecht. Also es gab kein Wahlrecht für Frauen. Es war klar, dass keinerlei politische Ämter übernommen werden konnten. Und das war mit eigentlich der offensichtlichste Punkt, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht.
Das heißt, sowas wie Angela Merkel heutzutage als Regierungschefin, das wäre damals zumindest formell betrachtet nicht möglich gewesen?
Das wäre so nicht möglich gewesen, nein.
Aber wurde da damals schon darüber diskutiert, über die Rechte von Frauen? Was waren da so die Streitpunkte?
Ich glaube, diskutiert wurde darüber nicht, weil die Position der Frau schon sehr allgemeingültig festgelegt war. Die Frau war für den Haushalt zuständig. In welcher Ausprägung war dann abhängig von der sozialen Stellung der Familie. Aber die Frauen waren schon sehr auf den Haushalt, auf Haushaltstätigkeiten oder eben dann höher gestellte Frauen auf die Kontrolle, auf die Leitung des häuslichen Bereiches festgelegt.
Genau, die soziale Rolle war eigentlich immer die der Hausherrin, der Mutter und der Ehefrau. Das waren die prägenden Rollenbilder.
Wie sah denn überhaupt so, wenn man das überhaupt so formulieren kann, das typische Leben einer Frau im antiken Rom aus oder im antiken Augusta Treverorum, also hier im antiken Trier aus? Jetzt mal hochgestellte Persönlichkeiten wie halt eben die besagte Ehefrau von Marc Aurel, auf die wir noch zurückkommen werden, mal ausgenommen.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Interessant natürlich, aber schwierig, denn die antike Geschichte oder generell ja die Menschheitsgeschichte ist erstmal eine Geschichte der Männer. Über die erfährt man einfach immer mehr, auch einfach, weil sie politisch tätig waren. Und ja, es gibt verschiedene Quellen, wo dann doch auch Frauen mal vorkommen, wenn dann Unterschiede zwischen den Lebensweisen von Männern und Frauen thematisiert werden. Aber auch da sind es eben oft die Frauen der Oberschicht, die Kaiserinnen, die Thema sind. Was uns mehr über normale Frauen vielleicht, über Frauen der mittleren und Unterschicht verrät, sind bildliche Darstellungen oder auch Inschriften. Aber auch archäologische Funde zum Beispiel, die im Gräberkontext gefunden werden. Generell muss man aber fragen, was ist denn die typische römische Frau? Also die Gesellschaft der Antike war ja sehr hierarchisch, sehr vielseitig und es gibt eine typische römische Frau in der Unterschicht, es gibt aber auch eine typische römische Frau in der mittleren und in der Oberschicht.
Wie sah das denn in der Unterschicht aus? Es gab ja auch einen großen Anteil an Sklaven und Sklavinnen im alten Rom.
Das ist eigentlich so der entscheidende Unterschied, bin ich frei oder unfrei? Und da muss man ganz klar sagen, Sklaven, egal ob Männer, Frauen, das waren keine Menschen. Also das ist ja ein ganz, ganz anderer Blick. Das ist für uns aus heutiger Sicht oft schwer zu verstehen. Aber Sklaven waren Dinge, Gegenstände. Das heißt, sie hatten per se keinerlei Rechte und entsprechend sind Sklavinnen, die haben bestimmte Tätigkeiten erfüllt. Also es gibt unglaublich viele Sklavinnen, die sicherlich gerade im Haushalt auch tätig waren, die typischerweise für die Hausarbeit zuständig waren. Aber das typische Leben sah letztlich so aus, man ist geboren worden als Sklave, hat ein Leben lang arbeiten müssen. Vielleicht, wenn man Glück hatte, wurde man am Ende oder im Laufe des Lebens freigelassen vom Hausherren. Aber das haben auch nur wenige sicherlich bekommen, dieses Glück.
Und wie sah es mit Bildung aus? In welchen Fächern wurden junge Damen damals unterrichtet?
Also ein Curriculum, wie man sich es vielleicht heute vorstellt, gab es für Mädchen nicht unbedingt. Also wir wissen, dass die Schulausbildung generell für römische Kinder so um das 7. Lebensjahr begonnen haben muss. Dann wissen wir, dass natürlich Lesen, Schreiben und Rechnen auch die ersten Fächer waren, in denen unterrichtet wurde. Es ist sehr gut vorstellbar, sehr wahrscheinlich, dass vor allem eben auch wieder in den mittleren und oberen Schichten der Gesellschaft auch die Mädchen an dieser Grundausbildung teilhatten. Wenn es dann um die weitere Ausbildung in Rhetorik, also in der Redekunst ging, auch um die Beschäftigung mit antiken Texten und der kritischen Betrachtung von denen, dann hing es sehr davon ab, welchen Fokus die Familie gelegt hat auf die Ausbildung der Töchter.
Sie haben ja im Landesmuseum ja auch dieses berühmte Relief des Lehrers und seiner Zöglinge. Wenn ich richtig Erinnerung habe, da ist kein Mädchen auf dem Relief zu sehen, oder?
Nee, richtig, das ist nur der Lehrer, vermutlich griechischer Abstammung. Viele der hochgebildeten Lehrkräfte der Zeit kamen aus Griechenland und der unterrichtet zwei Söhne, die halten Papyrusrollen in den Händen, also können auch schon lesen, werden sich vielleicht mit Geschichte oder Literatur beschäftigt haben als Fach in dem Sinne. Und ein jüngerer Bruder kommt hinzu und lernt offensichtlich allerdings erst das Schreiben mit Schreibtäfelchen ausgestattet in der Hand.
Aber in der Praxis muss man sich schon tatsächlich schon vorstellen, dass auch Mädchen und Frauen tatsächlich auch lesen und schreiben gelernt haben, auch literarische Werke lesen konnten oder auch darüber diskutiert haben. Da ist schon davon auszugehen.
Ja, aber ganz entscheidend ist tatsächlich die Herkunft. Also wie vermögend war die Familie, in die ich hineingeboren wurde. Also es war schon ein Privileg, trotz allem, wenn auch Töchter oder Frauen in jungen Jahren lesen, schreiben, gelernt haben.
Denn der Fokus oder das Wichtigste, was eigentlich die Ausbildung von Mädchen ausgemacht hat, war, dass sie letztendlich zu der perfekten Ehegattin ausgebildet werden. Und dazu gehört eben natürlich für die Verwaltung des Haushaltes, dass man im Lesen, Schreiben und Rechnen durchaus Kenntnisse hatte. Aber es ging eben vor allem auch um organisatorisches Können. Auch Weben war ein ganz großer Punkt, dass man eben ja auch je nachdem, in welchem Gesellschaftsstand man sich befunden hat, entweder die Kleidung für den Haushalt hergestellt hat, vielleicht auch zum Einkommen des Haushaltes beitragen konnte, indem man Stoffe herstellen konnte, Kleidung herstellen konnte. Aber es war eben auch dieses, auch ein bisschen Prestige dabei, vielleicht in der Oberschicht, dass man eben diese perfekte Ehegattin sein konnte. Vor allem eben auch ausgelegt auf das Kinderkriegen, aber auch auf die Unterhaltungsqualität, dass man eben an gesellschaftlichen Veranstaltungen auch teilnehmen konnte und auch gebildet war, um da an den Gesprächen teilnehmen zu können.
Aber Sie haben gerade schon angesprochen, es gab eine Zweiteilung der Gesellschaft, freie und unfreie. Und wer unfrei war, der musste arbeiten. Verschiedenste Tätigkeiten, das betraf sowohl Männer als auch Frauen. Generell die Frage, hatten Frauen damals sozusagen eine berufliche Freiheit? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also wir können davon ausgehen, dass ein Großteil der Frauen, also wir sprechen jetzt aber auch hier nicht von der Oberschicht, sondern von der mittleren Schicht, Unterschicht, sicherlich zum Lebensunterhalt der Familie in irgendeiner Form beitragen mussten. Allerdings ist das rein von den Quellen her tatsächlich schwierig herauszufinden, in welchen Berufen Frauen vor allem tätig waren. Es gibt Inschriften, teils Grabinschriften oder Papyri, die in Ägypten gefunden wurden, die Hinweise auf Berufstätigkeiten geben. Es gibt ganz klassische Berufe, sage ich jetzt mal, so im Bereich der Dienstleistungen. Wir haben Nachweise über Friseurinnen, Kosmetikerinnen. Es gibt aber auch vor allem im Bereich Handel Frauen, die vor allem dann im Verkauf tätig sind. Ne, im Verkauf von Lebensmitteln, von Handwerksprodukten. Also das sind ganz typische Bereiche tatsächlich, in denen Frauen tätig waren. Wir haben auch Gutsverwalterinnen, also die sozusagen die Aufgabe übernehmen oder den Mann dabei unterstützen, die Ländereien zu verwalten. Interessant sind auch Berichte über Schauspielerinnen, Tänzerinnen. In diesen Bereichen arbeiten Frauen, wobei man dazu sagen muss, das ist dann schon eher so der sehr ehrlose Bereich. Also damit, das waren dann Frauen, sage ich mal, die eher den ärmsten Bevölkerungsschichten angehörten, die in diesen Bereichen tätig waren.
Gab es denn auch Legionärinnen? Also heute gibt es ja Frauen in allen möglichen Armeen.
Aber der Militärdienst, der war tatsächlich den Männern vorbehalten.
Ja, das definitiv. Was aber vielleicht auch ein Bereich ist, den man eher unter einem Männerberuf abtun würde in der Antike, ist der medizinische Bereich. Und da ist es ganz interessant, dass wir von Ärztinnen wissen, also von Medicae. Ich hatte da mal eine Zahl nachgeschlagen. Also man hat in Rom 30 Ärztinnen nachgewiesen. Also oder man hat 30 Inschriftenüberlieferungen, die eben von Ärztinnen sprechen. Das ist ganz spannend. Aber vor allem sind sie natürlich auch im medizinischen Bereich, wenn es dann um das Kinderkriegen, um die Gesundheit der Frau da waren, eben auch Frauen tätig, die das dann von Vorgängerinnen gelernt haben. Wir haben zum Beispiel Hebammen, ein ganz spannender Beruf, der meist von freigeborenen Frauen ausgeübt wurde, aber auch von dann Freigelassenen oder auch Sklaven. Sklavinnen, die in dieser Funktion tätig waren. Und da gibt es einen Arzt, den Soranos, der im Jahrhundert nach Christus geschrieben hat und der formuliert Voraussetzungen für diesen Beruf. Und das ist ganz interessant, dass da Kenntnisse des Lesens und Schreibens vorausgesetzt werden. Natürlich ein scharfer Verstand, gutes Gedächtnis, aber auch gesunde und kräftige Gliedmaßen. Und manchmal würde auch ganz besonders Wert darauf gelegt werden, dass sie lange und schmale Finger mit kurzen Fingernägeln, gerundeten Fingernägeln haben solle. Also da hat man schon ganz explizit manchmal die Überlieferungen. Und Ammen gab es natürlich auch, also die dann in der Oberschicht die Frauen unterstützt haben, die Kinder, die Neugeborenen genährt haben. Und auch da gab es diesen Zwiespalt. Zum einen hat man gefordert, dass die Frauen das selbst machen. Zum anderen gibt es aber auch wieder überlieferte Textstellen, die genau spezifizieren, dass eine Amme nur zwischen 20 und 40 Jahre alt sein sollte, dass sie auch selbst natürlich schon Kinder, mindestens zwei Kinder geboren haben soll. Und das war über den Beruf der Amme, konnten Sklavinnen zum Beispiel auch frei werden. Wenn sie lange gedient haben als Amme, dann wissen wir, dass manche danach dann die Freiheit zugesprochen bekommen haben.
Frauen wurden in der Regel also darauf vorbereitet, Hausfrau zu sein. Wie wurde denn wahrscheinlich Faustina auf ihr Leben vorbereitet? Da wurde ja wahrscheinlich auch mit einem Auge auf den Kaiserhof quasi erzogen, oder?
Vermutlich nicht, denn also man hat sie sicherlich so aufgezogen, dass sie eben genau in dieses perfekte Bild einer Ehefrau, zukünftigen Mutter auch hineingepasst war, hatte da auch perfekt darauf vorbereitet war. Dadurch, dass wir wissen, dass die Familie der Faustina sehr, sehr wohlhabend waren, die gehörten zu den wohlhabendsten, wichtigsten Personen im Römischen Reich im 2. Jahrhundert, können wir da eine sehr gute Ausbildung annehmen. Aber das Spannende ist ja, dass Faustina, wie auch Marc Aurel, zunächst nicht als zukünftige Kaiserinnen oder zukünftige Kaiser ausgebildet wurden, sondern sie waren Mitglieder der Oberschicht des damaligen Roms und nur durch den Zeitgeist, nur durch die Möglichkeiten, die eben zu dieser Zeit geherrscht haben, dadurch, dass die Herrscher keine leiblichen Nachkommen hatten, keine leiblichen Söhne, vor allem an die sie ihre Kaiserposition weitergeben konnten, rutschen dann Faustina und Marc Aurel eben in die Möglichkeit hinein, Kaiser zu werden, Kaiserin zu werden.
Vielleicht aber generell gefragt, Faustina die Jüngere, wer ist das überhaupt? Aus welcher Familie kommt sie denn? Wer sind denn ihre Eltern?
Ja, Faustina die Jüngere wurde in Rom geboren, 130 nach Christus. Und sie war die Tochter von einem Senator und von einer Senatorentochter. Also sie gehörte definitiv eben zum oberen Teil der römischen Gesellschaft. Und sie war aber nicht als Kaiserin per se schon relevant oder ausgebildet worden, sondern sie war eben Senatorentochter. Ihre Eltern sind der Senator Antoninus, den wir später dann als Kaiser Antoninus Pius besser kennen. Und ihre Mutter war Faustina die Ältere, also Faustina Major. Und das Spannende ist, dass Faustina Major die Tante von Marc Aurel ist. Also sie ist die Schwester von Marc Aurels Vater. Und was auch spannend ist, ist, dass eben Antoninus und Faustina Major, also die Eltern von Faustina der Jüngeren, verheiratet wurden, bevor Antoninus als Kaiserkandidat gehandelt wurde. Also wir haben wirklich eine ganz normale senatorische Hochzeit oder ein ganz normales senatorisches Ehepaar erst einmal vor uns, was dann eben ja ganz nah an die Kaiserfamilie oder in die Kaiserfamilie dann integriert wird, dadurch, dass Hadrian eben keinen leiblichen Sohn hat, Antoninus Pius dann als solcher adoptiert wird.
Also ein Zufall der Geschichte sozusagen.
Ja, sie profitieren von den Zeitumständen, definitiv, ja.
Jetzt galten ja die Kaiser wie die Kaiserinnen oft auch als Vorbilder, nicht nur in der Philosophie, sondern natürlich auch in der Kleidung. Und wir haben natürlich auch viele Statuen von Marc Aurel und auch von Faustina. Wie haben sich Frauen denn zu der Zeit gekleidet oder wie hat sich Faustina gekleidet?
Da haben wir verschiedene Quellen. Wir kennen natürlich vor allem die Porträts. Also wenn man jetzt auch bei uns in die Marc-Aurel-Ausstellung reingeht, dann sieht man ja Porträts der Kaiserinnen, die wallende Gewänder haben, die vor allem aber auch, und das ist, ich glaube, das Spannendste, ganz aufwendige Frisuren haben. Denn ja, Römerinnen haben sehr viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild gelegt. Natürlich spricht man da jetzt auch eher von denen, die sich das leisten konnten, die auch die Zeit investieren konnten, auch die notwendige Hilfe dafür heranziehen konnten. Und da war die Kaiserin quasi die Trendsetterin. Also man hatte die Haare so, wie die Kaiserin sie hatte, zusammengebunden. Wenn man jetzt nicht mit einer sehr üppigen Haarpracht gesegnet war, dann hat man durchaus auch Haarteile verwendet. Das wissen wir, die dann eingefügt wurden. Und es war, ja, die Haare mussten zusammengebunden sein. Nur in Ausnahmesituationen hatte man offene Haare bei Erwachsenen. Zum Beispiel im Trauerfall. Dann haben wir oft auch manchmal Darstellungen überliefert, dass die Frauen offene, wallende Haare hatten. Was auch ein großer Punkt ist, den man den Statuen heutzutage nicht mehr ansieht, weil die Farbe verloren ist. Das ist auch immer etwas, was man sich vor Augen führen muss. Wir haben jetzt die schönen weißen Marmorporträts, die man sich aber natürlich bunt vorstellen muss. Und Schminken, Kosmetik, das war auch ein großes Thema, für das viel Geld auch ausgegeben wurde. Da gibt es durchaus auch Satiriker, Schriftsteller der Zeit, die Römerinnen dafür etwas auf die Schippe nehmen, die davon reden, dass Römerinnen Stunden bräuchten, bis sie mal vor die Tür kommen würden, weil ganze Kolonnen von Sklavinnen, von Dienerinnen mit Töpfchen und Tiegeln und Equipment eben erstmal die Hausherrin zurecht machen würden.
Und was haben Frauen damals getragen?
Lange Gewänder, also es gab immer ein Untergewand und dann gibt es, wir kennen von den Männern die Toga, also das römische Bürgergewand, und das gibt es bei Frauen auch. Es gibt die Stola, das ist eine Art Übergewand, das auch nur Frauen tragen durften, die freie römische Bürgerinnen waren.
Wie lief denn so eine römische Heirat eigentlich ab? Was weiß man da zum Beispiel bei Faustina und Marc Aurel? Sie 15, er 24. War das so wie heute? Braut in Weiß, er in Schwarz und beide treten vor einem Priester?
Nicht ganz. Also es ist ein Gewand überliefert. Also das Brautgewand war weiß, so viel wissen wir. Auch wissen wir, dass es im Bestfall von der Braut selbst hergestellt wurde. Auch das eben mit Blick auf, dass sie ausgebildet war, eben im Umgang mit diesen wichtigen, den Frauen zugeordneten Aufgaben. Und wir wissen, dass es ein Schleier gab und der war eben nicht, wie wir es heute kennen, oft weiß, sondern er war ja orange. Farben, dunkelgelb, also Flammenfarben liest man manchmal auch in der Literatur. Da gibt es dann verschiedene Theorien, warum denn genau diese Farbe. Eine, die ich gelesen hatte, war, dass es dieses häusliche Feuer auch repräsentiert. Also dass die Frau quasi jetzt das häusliche Feuer eben mit in die Ehe bringt und dafür eben auch zuständig war. Und über das, was der Mann trug, wissen wir nichts Konkretes, ist mir zumindest nichts bekannt. Gut vorstellbar ist, dass er eben sein Bürgergewand, also die Toga, getragen hat.
Aber war das dann eine Heirat aus Liebe oder war das alles komplett vorher abgeklärt? Gab es sowas überhaupt damals, Heiraten aus Liebe?
Oh, Liebesheirat wird sicherlich die Ausnahme gewesen sein. Also grundsätzlich, gerade in der Oberschicht, geht es darum, die bestmögliche politische Partie vielleicht zu gewinnen, Senatorenfamilien eng miteinander zu verbinden, um die Machtposition, das Ansehen in Rom zu stärken. auch in den mittleren, unteren Schichten wird man vielleicht versucht haben, dass der Sohn eine gute Ehefrau in dem Sinne findet, dass Besitz vielleicht sich vermehrt. Also das hat man eben im Blick gehabt und das stand im Vordergrund. Liebesheirat in dem Sinne war sicherlich, hat sich vielleicht eingestellt, dass es gibt natürlich Überlieferungen von sehr innigen Ehen, die auch über Jahrzehnte gehalten haben. Aber ja, das mag vielleicht die Ausnahme gewesen sein. Aber es gab ja auch die Möglichkeit, mit Einverständnis der Väter, wenn sie noch am Leben waren, dass Ehen auch geschieden werden konnten. Also auch die Möglichkeit gab es. Ja, von beiden Seiten, also nicht nur von der Seite des Mannes. Auch die Ehefrau konnte eine Scheidung sozusagen durchsetzen, sofern sie, je nach Rechtsfähigkeit, sage ich mal, in Rücksprache eventuell mit dem Vater, aber das war durchaus möglich.
Wo wir gerade schon beim Thema sind, aber waren die dann auch finanziell abgesichert? Oder wenn eine Frau sich scheiden lassen wollte?
Ja, die Frau hat in der Regel ihre Mitgift mitgebracht in die Ehe und diese Mitgift hat sie auch bei Scheidung wieder mitgenommen. Also das ist in ihrem Besitz verblieben. Eine ganz interessante so Fundgattung in dem Zusammenhang sind Eheverträge. Also es gibt weit über 100 Papyri, die man in Ägypten, in der römischen Provinz Ägypten gefunden hat. Und die listen teils eben sehr, sehr detailliert auf, was die Ehefrau mitbringt in das Haus des Mannes, ob Kleidung, Schmuck, Möbel. Und das wird sie auch im Falle einer Scheidung wieder mitnehmen.
Aber die Sachen wurden in Ägypten gefunden, weil die sich da besser erhalten haben als jetzt in Italien zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist ganz oft der Fall, dass gerade so im trockenen Wüstenklima sich organisches Material viel besser erhält. Dazu zählen vor allem eben Papyrusfunde, Holztäfelchen. Genau.
Was mich ja immer wieder erstaunt, ist ja, dass laut den Quellen Faustina den Marc Aurel ja schon im Alter von 15 Jahren geheiratet hat oder heiraten musste. Ist das nicht ein bisschen zu früh?
Eigentlich hat sie da schon das heiratsfähige Alter erreicht. Also man sagt so ab dem 12. Lebensjahr galten Frauen, also junge Frauen als heiratsfähig. Und die beiden waren ja sogar schon viele Jahre verlobt davor. Also Faustina wird mit Marc Aurel verlobt, da ist sie 8 Jahre alt. Und ja, mit 15 heiraten die beiden. Es gibt in einer literarischen Quelle einen Hinweis dazu, dass in Rom der Kaiser Antoninus Pius eine Festlichkeit ausgerichtet hat. Die Soldaten haben noch ein Geldgeschenk erhalten aus dem feierlichen Anlass heraus. Und ja.
Und Marc Aurel war da aber wesentlich älter? Oder
er war 24 Jahre. Also es gab durchaus einen Altersunterschied. Und ja, und dann sind sie ja fast 40 Jahre lang verheiratet. Fast.
Und sind Eltern geworden, mehrerer Kinder. Der bekannteste ist ja der berüchtigte, im Nachhinein der berüchtigte Commodus, Kaiser Commodus. Faustina hat aber schon mit 17 Jahren ihr erstes Kind bekommen, ist das richtig?
Das ist richtig, sie hat mit 17 Jahren die erste Tochter zur Welt gebracht. Es sollen mindestens noch 10 weitere Geburten gefolgt sein. Also wir gehen heute davon aus, dass Faustina und Marc Aurel mindestens 11 Kinder gemeinsam hatten. Nicht alle haben das Erwachsenenalter erreicht, muss man dazu sagen. Also viele Kinder sind damals grundsätzlich auch früh verstorben. Aber die erste Tochter, über sie weiß man gar nicht so viel. Sie ist nur einige Jahre alt geworden und noch vor Marc Aurels Herrschaftsantritt verstorben. Aber diese erste Geburt war trotzdem sehr, sehr prägendes und bedeutendes Erlebnis für Faustina. Sie hat den Ehrentitel einer Augusta verliehen bekommen vom Kaiser, also Augusta, die Erhabene, könnte man sagen. Damit war sie die wichtigste, mächtigste Frau im Römischen Reich, auch die einzige Augusta zu diesem Zeitpunkt. Ihre leibliche Mutter, die Frau von Kaiser Antoninus Pius, war schon verstorben zu diesem Zeitpunkt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bedeutendes Ereignis in ihrem Leben gewesen.
Jetzt war natürlich nicht ihr einziger Zweck, Kinder zu gebären. Was für eine Rolle hatte Faustina denn an der Seite von Marc Aurel?
Vielleicht muss man da widersprechen. Möglicherweise war doch der Haupt- oder mit der einzige Zweck von Kaiserin Faustina, eben kaiserliche Nachkommen zur Welt zu bringen. das war ein großer Anlass zum Jubel dann im Römischen Reich. Immer wenn ein kaiserliches Kind zur Welt gebracht wurde, es wurden Münzprägungen im ganzen Reich. Also Münzen waren ja das große Medium, um Informationen auch über das ganze Reich zu verbreiten. Und wir haben extra Münzprägungen, die eben diese verschiedenen Geburten feiern. Da wird dann die Fruchtbarkeit der Kaiserin gefeiert, auch glückliche Zeiten für das Reich ausgerufen. Und daran kann man in der Forschung eben auch ja ein bisschen nachzählen, herausfinden, wie viele Kinder es gegeben haben muss. Schätzungen gehen sogar bis 13, 14 Kinder.
Und das Ganze, das sichert ja die Nachkommenschaft. Also in dem Moment, in dem die Ehefrau dem Kaiser Kinder schenkt, ist die Dynastie, die Familiendynastie ja gesichert. Also es ist auch durch die Ehe zwischen Marc Aurel und Faustina möglich, sich vom Adoptivkaisertum abzuwenden. Es ist nicht mehr nötig, andere Kandidaten zu adoptieren, denn Faustina bringt viele Kinder zur Welt, unter anderem eben auch einen Sohn, der überlebt und auch später ja die Nachfolge Marc Aurels antreten wird.
Aber das ist ja Wahnsinn, 13 Kinder. Ich meine, das ist ja jedes Mal ja auch eine gewisse Gefahr auch gewesen für die Faustina. Hohe Kindersterblichkeit, aber auch eine hohe Müttersterblichkeit. Ist das ja eine unglaubliche Leistung, 13 Kinder auf die Welt zu bringen, auch wenn nicht alle überlebt haben. Die Wahrscheinlichkeit war ja groß, dass sie das auch unter Umständen nicht hätte überleben können.
Ja. Das definitiv. Also die Geburt von Kindern war eben nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter sehr, sehr gefährlich. Und man liest, dass im Durchschnitt eine Frau ja so Mitte 20 maximal geworden ist, vielleicht auch nur 21. Da gibt es verschiedene Schätzungen, dass eben ja das Leben einer Frau vor allem eben durch die Geburt sehr, sehr stark gefährdet war.
Es gibt auch immer mal wieder so kleinere Hinweise in den zeitgenössischen Quellen. Also wir haben eine ganz ausführliche und spannende Briefkorrespondenz erhalten zwischen Marc Aurel und seinem Freund und Lehrer Fronto. Und da ist es ganz interessant zu sehen, da spielen auch so alltägliche Sorgen immer mal wieder eine Rolle. Also da wird mal auch erwähnt, dass Faustina an Fieber leidet und dann erkundigt sich wiederum Fronto. Bei Marc Aurel geht es ihr wieder besser, hat sie sich erholt. Ob jetzt diese Krankheiten natürlich mit den Geburten oder Schwangerschaften zusammenhängt, das kann man natürlich nicht sagen. Aber ja, sie hat auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben geführt.
In dem Zusammenhang auch hat sie auch einen weiteren Titel gehabt, Mater Castrorum. Was bedeutet das?
Ja, Mater Castrorum, also übersetzt bedeutet das die Mutter der Heerlager. Das ist tatsächlich ein ganz besonderer Ehrentitel, den Faustina 174 nach Christus erhält. Man findet zum einen literarische Hinweise, die ihr diesen Titel zuschreiben, und wir haben auch spannenderweise archäologische Quellen. Also es gibt Münzen, die Faustina im Bildnis zeigen und auch die Augusta mit dem Ehrennamen Mater Castrorum benennen. Die Situation, in der sie diesen militärisch anmutenden Ehrentitel erhalten hat, soll sich vermutlich so zugetragen haben, dass römische Soldaten in einem Kampf, ja, der also noch ganz glücklich sozusagen diese Schlacht gewonnen haben. Und diesen Umstand haben sie auf die Anwesenheit der Kaiserin im Feldlager zurückgeführt.
Das heißt, die Kaiserin war mit dabei beim Krieg. Das ist der Markomannenkrieg. Ne?
Genau, das sind die Markomannenkriege, die entlang der Donau vor allem ausgetragen wurden. Faustina war zumindest zeitweise, sicherlich nicht die ganzen 10 oder mehr als 10 Jahre, aber zeitweise war sie im Feldlager mit Kindern. Also auch das haben wir überliefert auf Inschriften, dass sie anwesend war dort mit Kindern und ja, hat ihren Mann begleitet. Wobei das, muss man sagen, ist keine Ausnahme. Also wir kennen auch andere Kaiserinnen, die ihre Männer begleitet haben.
Die Macht der Kaiser beruhte ja auch darauf, dass sie Feldherren sind. Deswegen waren sie auch mehr oder weniger fast ständig an der Front. Marc Aurel hat ja ein sehr positives, sehr romantisiertes Bild. Er geht ja vor allem für Stoiker als so das große Vorbild. Faustina hat aber kein so ein positives Bild hinterlassen. Warum?
Ja, das ist eigentlich wirklich interessant, wenn man sich die zeitgenössischen Quellen anschaut. Also wenn man nur diese betrachten würde, die Briefe oder vielleicht auch Marc Aurels Selbstbetrachtungen. Da erwähnt er ganz kurz seine Frau, dass er dankbar dafür sei, so eine hingebungsvolle, zärtliche, zurückhaltende Frau zu haben. Und auch die zahlreichen Bildquellen, also Bildnisse, Statuen, die wir von Faustina aus der Zeit haben, die Münzen, die sie ja feiern, ihre Fruchtbarkeit feiern, dann hat man eigentlich ein sehr, sehr positives Bild. Und in der späteren Zeit, vor allem im 3. Jahrhundert und bis 4. Jahrhundert, 6. Jahrhundert, haben wir Schriftquellen, ja, in denen Faustina, sage ich mal, überhaupt nicht gut wegkommt. Also sie wird tatsächlich im Nachgang für gewisse Unglücke verantwortlich gemacht, die sich unter Marc Aurels Regierungszeit ereignet haben.
Das also müssen Sie mal erklären.
Ja, man hat quasi... Marc Aurel, der ja schon in der Antike als ein guter Kaiser galt, als sehr tugendhaft, ein pflichtbewusster Kaiser, der seine Rolle vor allem auch als Feldherr über die Maßen ausgefüllt hat. Er konnte zum Beispiel nicht der leibliche Vater des Commodus sein. Also das hat man sich, das war für die rückwirkend, sage ich jetzt mal, aus späterer Sicht, hat man einfach versucht, diesen Commodus, der ab 180 nach Christus regiert hat, knapp 12 Jahre, ihm hat man nachgesagt, dass er ja im Laufe seiner Regierungszeit, sage ich mal, immer weiter tyrannische Züge an den Tag gelegt hat. Also er soll Verwandte, Familienmitglieder ermordet haben, Senatoren ließ er hinrichten, er soll sämtliche Exzesse geführt haben, als Gladiator in der Arena in Rom aufgetreten sein, also undenkbare Dinge für die damalige Zeit.
Er ist ein Hollywoodstar geworden. Dann sozusagen.
Genau, das ist ja im Gladiator ausführlich auch zu sehen. Ja, und das war einfach so unvorstellbar, dass so jemand der Sohn von Marc Aurel sein soll. Das heißt, man hat versucht, ja, sich das zu erklären. Und in dem Zusammenhang war es dann Faustina, der Ehebruch vorgeworfen wird, dass sie ja mit Gladiatoren, mit Seeleuten, Matrosen Verhältnisse gehabt haben soll. Und so kommt es eben, dass man versucht, sich das zurechtzulegen. Und dadurch, ja, sag ich mal, ist sie die Leidtragende und Marc Aurels.
Aber das waren ja nur Behauptungen, oder? Also nachträgliche Behauptungen. Belege dafür wird es ja, oder haben es die Geschichtsschreiber nicht geliefert?
Nein, nein, das bleiben Behauptungen. Ich meine, die Kaiserfamilie wird sicherlich Thema gewesen sein, auch bei den Menschen. Und da wird es auch Klatsch und Tratsch gegeben haben. Aber es ist einfach interessant, je später die Schriftquellen über Faustina berichten, also je später sie diese Quellen geschrieben wurden, desto schlechter kommt sie auch weg.
Man wollte also die strahlende Persönlichkeit Marc Aurel schützen, hervorheben und dann quasi Faustina war da der perfekte Sündenbock.
Genau.
Und da ist es vielleicht auch ganz wichtig zu betonen, dass die Geschichtsschreibung ja von den Senatoren oder oft eben von senatorischen Geschichtsschreibern ja geschrieben wurde. Und die wollten natürlich einen Kaiser haben, der mit ihnen kommuniziert, der sie mit eingebunden hat, auch in die Regierungsgeschäfte. Und das hat Marc Aurel sehr, sehr gut gemacht. Er war sehr, sehr kommunikativ, sehr einbindend als Kaiser. Und deswegen hatte er eben bei den Senatoren seiner Zeit schon dieses gute Image. Die waren sehr angetan von ihm. Und das ist genau der Punkt, den auch Commodus überhaupt nicht erfüllt hat. Also er war näher am normalen Volk, vielleicht könnte man sagen, an den normalen Römerinnen und Römern und weniger an der Oberschicht, was sicherlich auch in seine schlechte Reputation dann mit hineinspielt. Und natürlich mussten dann die senatorischen Geschichtsschreiber versuchen, das zu erklären. Genau.
Die Frage ist ja eh, was wohl eine weibliche Geschichtsschreiberin, also eine Geschichtsschreiberin, wohl halt über Faustina geschrieben hätte, also sozusagen das weibliche Pendant zu Cassius Dio. Aber sie hat es ja leider nicht gegeben in diesem Fall, oder es ist zumindest nicht bekannt. Und Faustina ist ja aber auch, da können Sie mich gerne korrigieren, aber auch vorgeworfen worden, sie hätte wohl intrigiert gegen Marc Aurel. Es hat ja einen Gegenkaiser gegeben zu Marc Aurel.
Ja, ihr wird vorgeworfen, dass sie Avidius Cassius, einen erfolgreichen römischen General, der im Osten des Reiches Statthalter war oder auch dort die Legionen befehligt hat, dass er sich also zum Gegenkaiser erhoben hat, weil sie ihn quasi dazu animiert habe. Auch das finden wir vor allem in der spätantiken Überlieferung, also im 3. Jahrhundert und dann auch später nochmal im 6. Jahrhundert, eine recht ausführliche Schilderung. Das Ganze soll im Jahr 174 nach Christus sich ereignet haben. Und da ist es ganz interessant für Cassius Dio, der eben sehr, sehr ausführlich aus seiner Sicht als Senator und Geschichtsschreiber die Ereignisse darlegt. Er behauptet, dass er überliefert, dass Faustina aus Sorge ein bisschen Marc Aurel, der ja zeitlebens angeblich oft krank war, körperlich vielleicht nicht die beste in der besten Verfassung, dass er bald sterben würde. Und sie wollte natürlich dafür Sorge tragen, dass ihr Sohn Commodus, der war damals erst 13 Jahre alt, dass der auf jeden Fall aber Thronfolger bleibt oder Kaiser werden wird. Und so heißt es, habe sie sich eben angeblich an dem Avidius Cassius angeboten und so diesen Aufstand hervorgerufen. Wobei eben noch weitere Quellen auch schreiben, das Ganze könnte auch ein reines Missverständnis gewesen sein. Also, dass vielleicht ein Gerücht aufgekommen sein mag, Marc Aurel sei verstorben und deshalb habe sich Avidius Cassius im Osten gegen den Kaiser erhoben. Also wir wissen es heute einfach nicht.
Genau, und Avidius Cassius war zu dieser Zeit in Syrien. Also man muss sich vorstellen, dass wir uns jetzt an der Donau eigentlich befinden während der Markomannenkriege und Avidius Cassius sitzt in Syrien, dort in römischer Funktion, und bis Informationen zu dieser Zeit dann von A nach B gekommen sind, da ist ein Missverständnis durchaus sehr gut denkbar.
Mhm. Wobei Marc Aurel tatsächlich ja auch nach dem Scheitern dieser Rebellion ja auch in den Osten gereist ist, in Begleitung von Faustina. Und sie ist ja dort gestorben.
Genau, das kommt vielleicht auch erschwerend hinzu, dass sie eben ein paar wenige Monate nach dem Aufstand verstirbt. Das mag vielleicht den einen oder anderen dann doch nochmal auch zu Spekulationen bewogen haben. Es werden Vermutungen geäußert, ob sie vielleicht Selbstmord begangen habe, um sich vor politischer Strafe vielleicht zu schützen im Zusammenhang des Aufstandes von Avidius Cassius. Ja, sie ist also dort auf der Reise verstorben in einer Siedlung in der heutigen Türkei und ist dann später, wird sie in Rom beigesetzt. Marc Aurel hält die Rede auf seine verstorbene Frau und sie wird dann schließlich im Familiengrabmal, dem Mausoleum des Kaiser Hadrian in Rom, beigesetzt.
Ja, und um nochmal darauf zurückzukommen, was Marc Aurel denn eigentlich selber über seine Frau geschrieben hat. Es gibt ja Briefe, richtig?
Also an Faustina direkt gibt es keine Briefe. Wir haben eben einen ganz spektakulären Briefwechsel zwischen seinem Lehrer für lateinische Redekunst, Cornelius Fronto, und Marc Aurel. Und dort kommt eben immer wieder auch die Sprache auf die Kaiserin. Wird nachgefragt, wie geht es ihr denn? Wie geht es den gemeinsamen Kindern? Dann haben wir eben in den Selbstbetrachtungen Marc Aurels auch die Äußerung, dass er ja sehr wertschätzt, wie seine Frau war, also dass sie hingebungsvoll war zum Beispiel. Zurückhaltend wird da, glaube ich, auch genannt. Also da haben wir kleinere Hinweise, aber richtige Briefwechsel zwischen Marc Aurel und der Kaiserin gibt es tatsächlich nicht. Das wäre sehr schön, da hätten wir einen ganz, ganz tollen Einblick. Aber allein schon die Tatsache, dass wir diesen Briefwechsel zwischen ihm und dem Lehrer haben, ist was ganz, ganz Beeindruckendes, was ganz Tolles, denn da haben wir eben nicht diese Färbung von den Senatoren, wie wir sie in der Geschichtsschreibung haben, die wir sonst überliefert haben, sondern wir haben wirklich Briefe, die eben zwischen diesen beiden Personen geschrieben wurden, die sehr durch Zufall, durch sehr viel Glück heute eben auch noch erhalten sind, indem sie abgeschrieben wurden, dann das Papier wiederverwendet wurde für einen christlichen Kodex und dann ja aufgefallen ist, dass da Text auf Text ist. Und dann ist man auf Spurensuche gegangen, hat eben diesen darunterliegenden Text freigelegt, entziffert und diese Briefe entdeckt. Und das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Ja, wie nahe sich die beiden standen, das kann man vielleicht zum einen durch die Vielzahl der Kinder natürlich auch, kann man sich da annähern. Man kann sich aber auch eben für die schon erwähnten Ehren, die ihr eben dann auch nach ihrem Tod zuteil geworden sind, ein bisschen auf die Spur kommen. Wir wissen, dass eben auch ein Standbild des Kaiserpaars dann aufgestellt wurde, dass es eine Stiftung oder eine Art Stiftung gab im Namen von Faustina, die sich dann eben um junge Mädchen gekümmert hat. Und man hat ihr natürlich auch einen Tempel errichten lassen.
Eine Frau wird vor 1800 Jahren Kaiserin, Augusta, im Römischen Reich, an der Seite des Kaisers Marc Aurel, hier uns in Trier bestens bekannt. Faustina Minor und was ihr Leben dargestellt hat und generell von Frauen Antike haben wir gerade mitbekommen. Nochmal vielen Dank, Frau Ockenheil, Frau Huber, dass Sie hier gewesen sind.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Ja, und mehr zu dem Thema findet ihr auch auf volksfreund.de/porter. Ihr könnt uns wie immer natürlich auch gerne schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.